Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Erst diese Woche hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach wieder Regeln zum Schutz vor einer Corona-Infektion gelockert. Früher als eigentlich gedacht. Der Grund, die Infektionslage hat sich stabilisiert, so der Minister. Zu Hochzeiten, so haben es Studien schon gezeigt, waren unter denen, die erkrankt sind, häufiger Menschen mit Einwanderungsgeschichte und sie waren auch stärker von den negativen Folgen besagter Einschränkungen betroffen. In einem Paper des Instituts für Landes- und Stadtentwicklungsforschung, kurz ILS, haben Forschende jetzt mal zusammengetragen, was sich aus diesem Wissen ableiten lässt, als Lehren für die Politik. Und darüber möchte ich sprechen mit Studienleiter Ralf Zimmer-Hegmann vom ILS. Ich grüße Sie.
Ja, ich grüße Sie auch.
Nur noch mal zusammengefasst. Also Menschen mit Migrationshintergrund, Migrationsgeschichte waren doppelt betroffen von der Pandemie. Das haben Sie mit Ihren KollegInnen noch mal in unterschiedlichsten Quartieren in Nordrhein-Westfalen feststellen können.
Ja, genau. Also einmal waren sie betroffen dadurch, dass sie einem erhöhten Infektionsrisiko und erhöhten Infektionsraten ausgesetzt waren. Und zum Zweiten, dass sie von den negativen Folgen der Infektionsschutzmaßnahmen, also beispielsweise den Kontaktbeschränkungen oder der Tatsache, dass es Homeschooling gab, betroffen waren. Und das hängt, und das ist die entscheidende Frage, nach unseren Ergebnissen vor allen Dingen mit der prekären sozioökonomischen Situation der Haushalte zusammen. Also Menschen mit Migrationshintergrund leben überdurchschnittlich in beengten Wohnverhältnissen, gehen überdurchschnittlich prekären Arbeitsverhältnissen nach. Der Zusammenhang zwischen sozusagen Migrationshintergrund und prekären sozioökonomischen Lebenssituationen. Das ist das Entscheidende.
Aufklärung war ja für uns alle als Bürgerinnen und Bürger ein wichtiger Faktor. Ich kenne viele, die zu den Lockdowns täglich ferngesehen haben, Radio gehört haben, um sich über die neuesten Erkenntnisse der Forschung auf dem Laufenden zu halten. Schwierig ist das mit den ganzen Fachbegriffen eh schon, aber wer jetzt nicht Muttersprachler war, hat es besonders schwer. Und Sie sagen, daraus müssen wir dringend lernen, etwa wenn es um die Kommunikation selbst geht, aber auch um die Kommunikationskanäle.
Ja, ganz genau. Also die entscheidende Frage beim Thema Information, wie kann ich mich informieren, ist die Frage des Zugangs zu den Informationen, das heißt das Thema Sprache. Also es fehlt in der Anfangsphase an Informationen in unterschiedlichen Sprachen. Es gab unterschiedliche Informationskampagnen. Es bedarf sozusagen einer zentralen Kommunikationskampagne. Und die muss auf unterschiedlichen Wegen letztlich an die unterschiedlichen Zielgruppen gebracht werden.
Was wären das für Wege?
Da spielen muttersprachliche Informationen eine Rolle. Da spielt Social Media eine Rolle. Da spielen aber vor allen Dingen Multiplikatoren, also Einzelpersonen, eine Rolle, die sozusagen diese Informationen dann in den Freundeskreis, den Bekanntenkreis, den Familienkreis tragen, die in den Quartieren ja eine Vertrauensfunktion auch haben. Also die beispielsweise im Quartiersmanagement, in Beratungsstellen, in Kitas letztendlich den unmittelbaren Kontakt zu den Personen, zu den Familien haben und beispielsweise Migrantenselbstorganisationen, die einen Zugang in ihre jeweilige Community haben. Und das ist auch ein entscheidender Punkt, dass die Einbeziehung der Sichtweise von Migrantinnen und Migranten beispielsweise über deren Selbstorganisation nicht erst eintritt, wenn die Pandemie ausbricht, sondern dass im Vorfeld deren Sichtweise auch in vorbereitende Kampagnen integriert werden.
Sie haben gerade schon den Zugang genannt. Beim Zugang geht es auch darum, das Gesundheitssystem, da die Hürden abzubauen, damit Menschen sich eben zum Beispiel zum Impfen begeben. Sie haben auch festgestellt, da gibt es große Hürden. Wie können die beseitigt werden?
Der entscheidende Punkt ist letztlich, die Menschen da abzuholen, wo sie letztendlich leben. Und das heißt, wir sagen, es ist wichtig, in den Wohnquartieren Angebote zu haben, beispielsweise Impfkampagnen sehr wohnortnah durchzuführen oder an zentralen Einrichtungen, zum Beispiel in Kitas oder Schulen, weil, und das ist auch ein Befund, wir haben uns ja mit Quartieren beschäftigt, die in besonderer Weise benachteiligt sind, dass es sich dabei auch meist um Quartiere handelt, wo die gesundheitliche Versorgung nicht so gut ist, wo also der Besatz an Kinderärzten, an Hausärzten nicht so groß ist. Das heißt, auch gerade in diesen Quartieren brauchen wir eben im Bereich der Gesundheitsprävention und der Gesundheitsversorgung wohnortnahe Angebote.
Wohnortnah, da fällt mir ein, dass wir auch viel diskutiert haben in der Zeit der Lockdowns und der Impfkampagnen über Impfbusse, sogenannte, die in, wie Sie sagen, sozioökonomisch schwächere Stadtteile, etwa in Köln, gefahren sind. In dem Zusammenhang wurde aber auch viel diskutiert über das Thema Stigmatisierung. Auch das ein Thema, mit dem Sie sich beschäftigt haben.
Ja, das ist immer eine Gratwanderung letztendlich, sich anzusehen, welche Bedarfe in bestimmten Zielgruppen bestehen und auf der anderen Seite damit also nicht auch weitere Diskriminierungen, Stigmatisierungen zu befördern. Deswegen ist es tatsächlich wichtig, dass beispielsweise bei solchen dezentralen Impfkampagnen dann auch alle Bevölkerungsgruppen angesprochen werden und jetzt nicht nur Personen mit Migrationshintergrund. Und deswegen ist auch der Zugang beispielsweise über Schulen und Infrastruktureinrichtungen, Bildungseinrichtungen, die sich an die gesamte Bevölkerung wenden, sehr, sehr wichtig. Das muss man von Fall zu Fall entscheiden.
Jetzt scheint ja die Dringlichkeit erstmal ein bisschen vorbei. Das Infektionsgeschehen gilt als beherrschbar im Alltag, wie der Bundesgesundheitsminister gesagt hat. Sehen Sie, dass Politikerinnen und Politiker den Handlungsbedarf, den Sie ermittelt haben, auch in praktische Politik überführen werden?
Ja, das kann ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht beurteilen, aber im Rückblick können wir natürlich sagen, dass wir mit Blick auf die Herausforderungen und die Bedarfe aus dieser Pandemie eigentlich viel lernen müssten mit Blick auf eine solche zielgruppenorientierte und auch wohnortnahe Versorgung. Das heißt, es müsste jetzt in diesen insbesondere benachteiligten Stadtteilen die Strukturen der Gesundheitsprävention, aber auch der Quartierssozialarbeit gestärkt werden. Und da würde ich mir wünschen, ohne dass ich jetzt schon sagen kann, ob die Politik das auch tatsächlich umsetzt, dass diese, ja, wir nennen es sozialräumlichen Angebote, dass die tatsächlich gestärkt werden. Und da geht es auch um die Stärkung von Netzwerken und Strukturen.
Und es geht darum, wenn ich es richtig gelesen habe, auch die Forschung weiter zu unterstützen. Das ist nämlich auch eines Ihrer Ergebnisse. Bei uns in Deutschland lässt die Datenlage deutlich zu wünschen übrig.
Ja, das ist so. Wir wussten in der Pandemie relativ wenig darüber, wie das Infektionsgeschehen sich auf bestimmte Zielgruppen und auch auf bestimmte Räume, kleinräumig beispielsweise, vollzogen hat. Das war sehr mühsam, das im Grunde nachzuzeichnen. Und da könnte man sich vorstellen, dass die Datenlage in der Tat besser wird, um also auch Informationen dann zeitnah und zielgenauer in die Bedarfsräume und die Bedarfszielgruppen zu bringen.
Mehr Geld für Forschung, für zielgerichtete Kommunikation und der Ausbau wohnortnaher Gesundheitsversorgung. Das sind drei zentrale Ergebnisse einer Handreichung für die Politik, erstellt vom Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung. Und die Ergebnisse hat uns Mitautor Ralf Zimmer-Hegmann erläutert. Vielen Dank dafür.